Ich möchte euch mit einem Begriff aus der Finanzwelt bekannt machen. Dieser Begriff heißt doppelte Haushaltsführung. Und ich weiß nicht, wem dieser Begriff schon mal über den Weg gelaufen ist. Ich habe auch überlegt, ob es Leute gibt, auf die das zutrifft. Mir ist jetzt niemand eingefallen. Vielleicht gibt es ja Studenten, die das nutzen, weil da reicht nämlich schon ein Zimmer im Haus der Eltern. Ja, um was geht's da eigentlich? Wenn man als Arbeitnehmer zwei Wohnungen hat, also eine Hauptwohnung und eine Zweitwohnung. Aus dem Grund, weil der Weg zur Arbeit einfach zu lang ist. Deshalb ist es notwendig, dass man eine Zweitwohnung hat und damit ergeben sich einfach steuerliche Vorteile. Das Finanzamt ist da relativ rigoros. Also das gibt einen Bescheid, der gilt dann für 2 Jahre und da muss man halt nachweisen, dass man auch berechtigt ist, diese Vorzüge in Anspruch zu nehmen. Also die Zweitwohnung muss beruflich veranlasst sein. Das kann jetzt keine Ferienwohnung sein, die man irgendwie anmietet. Man muss einen eigenen Hausstand haben. Es gibt gewisse Kosten, die man absetzen kann. Einmal wöchentlich ist eine Heimfahrt, also zum Hauptwohnort oder zur Familie, drin, die man absetzen kann. In der ersten Zeit kann man Verpflegungsaufwand geltend machen. Maklerkosten und Umzugsgebühren kann man auch einreichen. Ja, und ab und zu liest man ganz kuriose Nachrichten. Also einer hat es mal probiert, seine Wegstrecke von seinem Wohnort zur Arbeit lag bei 36 Kilometer. Er hat gedacht, er probiert es mal, eine Zweitwohnung zu nehmen. Der andere war noch schlauer und hat sich ein Wohnmobil angeschafft. Da dieses Wohnmobil an dem Ort, wo er gearbeitet hat, stand es auf dem Betriebsgelände. Und am Wochenende, als er zur Familie gefahren ist, hat er das Wohnmobil genutzt, um damit nach Hause zu fahren. Da hat das Finanzamt gesagt, nein, geht nicht, weil der Wohnort muss ja da bleiben. Also wenn er den bewegt, dann können die das nicht anerkennen. Und die Überschrift oder der Titel meiner Predigt heißt der doppelte Wohnsitz. Und wir möchten uns ein Kapitel vornehmen im Kolosserbrief. Und ich habe das mal unterteilt. Ihr könnt schon mal aufschlagen, Kolosser Kapitel 3. Ich habe drei Unterteilungen gemacht. Also zum einen unser Wohnsitz bei Christus und Christus Wohnsitz in uns. Und dazwischen macht der Paulus nochmals einen Einschub und den lasse ich jetzt einfach mal offen, weil da möchte ich euch mit ein paar Fragen hinführen. Fangen wir an, unser Wohnsitz bei Christus, die Verse 1 bis 4. Kolosser 3, die Verse 1 bis 4. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus, unser Leben, offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Ich weiß nicht, ob bei euch in Vers 1 drinsteht, aufgeweckt. Aufgeweckt, der Prophet Jesaja sagt es, Kapitel 50, der Herr weckt mir jeden Tag oder jeden Morgen das Ohr, damit ich höre wie ein Jünger. Oder aufgeweckt könnte auch meinen, dass Jesus dich aufgeweckt hat, dass er dich angesprochen hat, dass er dich vielleicht auf etwas aufmerksam gemacht hat. Aber in keiner Übersetzung steht aufgeweckt. Da steht nämlich auferweckt. Und das ist das Gleiche, was Paulus auch zu den Ephesern schon schreibt. Epheser 2, Vers 6. Müsst ein bisschen zurückblättern. Und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Auferweckt mit Jesus zu sein, bedeutet, dein Wohnsitz ist im Himmel. Ja, was möchte Paulus uns damit sagen? Was möchte er uns damit zeigen? Und in diesen vier Versen, ich habe einfach versucht, den Hauptgedanken, den Paulus hier hervorhebt, einfach mal herauszuarbeiten. Und dann wollen wir uns Gedanken machen, wie wir das auf unser Leben anwenden können. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, man könnte auch sagen, weil ihr, also einfach weil das vorherige, der vorherige Kontext, weil ihr mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist. Und dann kommt ein kleiner Einschub. Sind auf das, was droben ist, kommt wieder eine Begründung, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Also vereinfacht könnte man vielleicht diese vier Verse sagen oder zusammenfassen. Sucht und sinnt, was im Himmel ist, weil ihr mit Christus auferweckt worden seid. Noch ist euer Leben mit Christus verborgen, es wird aber sichtbar, sobald Christus erscheint. Ja, was bedeutet dieses Trachten nach dem, was im Himmel ist? Jesus spricht in der Bergpredigt in Matthäus 6 und da geht es um Dinge, die Dinge betreffen, die irdischen Dinge. Und Paulus gebraucht hier das, was nicht auf der Erde ist, also nicht in einem negativen Sinn, sondern Erde als Geschaffenes von Gott. Und Jesus sagt in Matthäus, so seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen? Oder was sollen wir trinken? Oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Und dann kommt der bekannte Vers, Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Also wir können sagen, dass Essen, Trinken und Kleidung Dinge sind, nach denen die Welt trachtet. Wir können beobachten, dass über Jahrhunderte hinweg diese Themen eigentlich ja, Dauerbrenner sind. In verschiedenen Blogs, Foren gibt es ganz verschiedene Interessen, was einzelne Leute preisgeben, von Rezepten, Tipps, Insiderwissen, was im Moment angesagt ist an Kleidung, was ja, angebracht ist, welche Lebensmittel man essen sollte und welche man vermeiden sollte. Dinge, die die Welt beschäftigt. Und wir sollten nach dem trachten, was im Himmel ist. Interessant ist, dass Paulus hier das ergänzt, da, also im Himmel, wo Christus zu Rechten Gottes sitzt. Es ist der Ehren- und Regierungsplatz. Es ist auch ein Zeichen dafür, dass das Werk vom Herrn Jesus vollbracht ist. Paulus schreibt im Römerbrief, wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben ist, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Man könnte vielleicht sagen, das sind ja hier zwei Aufforderungen. Ich sehe das eigentlich, wenn ich den Text lese, als Einladung zu suchen und zu trachten. Man könnte sagen, suchen, das bedeutet vielleicht eher die Tat, die Dinge, die wir tun können in Bezug auf den Himmel. Und das Trachten, ist vielleicht eher das Motiv, das, was in uns steckt, wo wir innerlich einfach uns auf den Himmel ausrichten sollen. Unser Denken, Wollen und Fühlen ist durch Christus neu geworden. Der Christ denkt, was Christus ehrt. Er will, was Christus will. Ja, wie oft entfällt es uns im Alltag, dass wir einen Wohnsitz im Himmel haben? Und ich möchte es vielleicht nochmals an einem Beispiel versuchen zu erklären. Der natürliche Mensch, der Gott nicht kennt, auf was richtet er sein Leben aus? Es gibt eine gewisse Zeitspanne, wo man lebt, und jeder Mensch weiß, es gibt einen Punkt, wo mein Leben zu Ende ist. Also es gibt einfach einen definierten Zeitraum. Kurz davor gibt es ein besonderes Ereignis. Menschen legen ihre Arbeit nieder. Sie gehen in Pension oder in Rente. Und vieles ist darauf ausgelegt, dass man dieses letzte Stück von der Rente bis zum Tod einfach noch gut genießen kann. Also die Geldanlagen macht man so, dass man in der Zeit, wo man Geld verdient, einzahlt, zum Beispiel eine Kapitallebensversicherung. Und dann, wenn man Zeit hat und Kraft und Gesundheit, dann kann man die letzten Jahre noch, dann kann man sich's gut gehen lassen. Man kann sich gegen alles Mögliche absichern. Warum? Für den Fall, dass es dann doch anders kommt, hat man wieder die Möglichkeit, dass man eine Entschädigung bekommt und den letzten Teil seines Lebens gut verbringen kann. Ja, die Gesundheit spielt eine Rolle. Die Kraft, man versucht seine Kraft so einzuteilen, dass sie noch zum Ende hin reicht, dass es nicht zum Renteneintrittsalter schon verbraucht ist oder man gesundheitlich am Ende ist und gar nichts mehr machen kann. Und schaut mal, der Christ, der denkt eigentlich ganz anders. Der denkt in einer ganz anderen Dimension. Für ihn ist der Tod nicht das Ende und nicht das Ziel seiner Überlegungen, sondern für ihn geht es eigentlich viel, viel weiter. Für ihn ist das eigentlich ein Beginn eines Lebens direkt bei Gott. Und alles, was er tut oder alles, was er denkt, soll eigentlich im Hinblick darauf geschehen, ich werde einmal im Himmel sein. Ja? Und meine Investitionen, die ich tätige, die sollten nicht für die Rente oder für meinen Tod sein, sondern die sollten darauf sein, für die Ewigkeit. Ihr kennt sicherlich dieses Beispiel, dass man sagt, stellt euch mal vor, ihr seid oder ihr nehmt an eurer Beerdigung teil. Was möchtet ihr, dass eure Freunde, euer Arbeitgeber, eure Nachbarn, euer Ehepartner über euch sagen und über euer Leben? Was soll es kennzeichnen? Und dem zufolge, was die anderen sagen sollten, sollte man sein Leben ausrichten. Versteht ihr den Gedanken? Wenn uns bewusst ist, im 1. Korinther 3 schreibt der Paulus darüber, dass wir einmal vor dem Preisgericht Christi stehen werden. Christus beurteilt mein Leben. Und wenn ich das weiß, dass das in der Zukunft passiert, dann kann ich ja mein Leben von hinten her denken. Also wenn ich nicht leer ausgehen möchte, und Paulus beschreibt es, dass es Menschen geben wird, die werden wie durchs Feuer gerettet, ja? Alles verbrennt, ja? Quasi nackt in den Himmel gekommen. Einfach weil nichts da ist, was besteht, was dieser Feuerprobe standhält. Wenn wir das wissen, dann wird es ja nachher für uns keine Überraschung sein. Dann können wir ja jetzt schon danach suchen und trachten, was ist, was diesem Preisgericht standhält und was uns auszeichnet, was uns ja eine Belohnung gibt. Etwas, wo wir eine Perspektive haben und was unser Leben hier jetzt schon beeinflusst. In unseren Überlegungen, in unseren Entscheidungen, was für einen Beruf ich ausübe, in unseren Entscheidungen, die ich im Alltag treffe, habe ich im Hinterkopf, ich sinne, ich trachte nach dem Himmel. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Paulus schiebt hier einen Gedanken ein. Was machst du, wenn du aus einem alten Haus ein neues bauen möchtest? Dürft antworten. Grundsanieren. Okay, ich wusste, dass es kommt. Abreißen und neu bauen. Okay, ist zumindest in diesem Abschnitt nicht biblisch. Okay, aber sanieren wäre eigentlich der richtige Weg. Man saniert das Haus oder das Objekt, ein Umbau von innen nach außen. Mit was würdet ihr anfangen? Würdet ihr anfangen, wenn ihr so ein marodes Haus kauft, die Wände zu streichen? Oder würdet ihr vielleicht mit der Raumaufteilung, mit den Wasserleitungen, Elektroleitungen, also mit den gröberen Sachen anfangen? Tirza, zuerst das Dach, okay. Tirza, wollte ich was sagen? Ja, genau. Also erst die groben Arbeiten und dann die feinen Arbeiten. Gell? Vielleicht regnet es da rein. Ja, da macht es keinen Sinn, wenn ich im Keller anfange und von oben durch das Dach wird alles nass. Deshalb ist das zweite Thema Kernsanierung, Umbau und Modernisierung unserer Wohnung. Und das finden wir in den Versen 5 bis 15. Lasst uns das lesen. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Hurerei, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist, um deren Willen der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams kommt, unter denen auch ihr einst gewandelt seid, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Wo nicht ist Grieche und Jude, Beschneidung und Vorhaut, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut, einander ertragend und euch gegenseitig vergebend, wenn einer Klage hat gegen den anderen, wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib. Und seid dankbar. Wenn man das jetzt zusammenfassen würde, oder wieder komprimieren, töten, ablegen, anziehen, und dazu zähle ich jetzt auch einander ertragen und gegenseitig vergeben, und dann kommen da noch Liebe, Friede und Dankbarkeit. Und dazwischen, zwischen dem Ablegen und dem Anziehen, steht etwas ganz Wichtiges. Ja, das ist wie, wenn es ins Tal runtergeht und danach ins Tal hoch. Vers 10 und Vers 11. Und den Neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis, dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Der Umbau ist ein Prozess und benötigt Zeit. Und in Vers 11, da ist weder, sondern Christus alles und in allen. Christus lebt in uns und wirkt in uns. Ich bleibe mal in meinem Bild, das ich euch vorher gezeichnet habe. Du gehst in den Himmel, wo du ja einen Wohnsitz hast, und holst dir die nächsten Schritte für deinen Umbau. Du kommst wieder zurück zu deinem Wohnsitz auf der Erde, doppelte Haushaltsführung, und setzt es um. Du hast ein Ziel, du weißt, wie du vorgehen musst, und wenn du es erledigt hast, dann gehst du wieder in den Himmel. Ja, der Vergleich hinkt ein bisschen, weil wir haben zusätzliche Hilfe und Unterstützung. Da kommen wir dann auch in Vers 16 nochmals drauf. Aber der Gedanke hier ist, wir haben ein Vorbild und da möchten wir hineinwachsen. Dieses Vorbild ist der Herr Jesus Christus. Wir möchten ihn immer mehr ähneln. Wir möchten in dieses Bild immer mehr, ja, wir möchten es immer mehr füllen. Unsere Kinder ziehen öfters mal Schuhe von uns an. Und sie finden das irgendwie lustig. Ja, so kleine Kinderfüße, wenn sie dann in große Schlappen oder in große Füße kommen. Manchmal ärgere ich mich drüber, weil auch die Schuhe dann nicht mehr da sind, wo ich sie nachher suche. Aber dieser Gedanke ist eigentlich, der Schuh ist für das Kind einige Nummern zu groß. Aber es kommt die Zeit, oder ja, es ist ein Prozess. Die Kinder wachsen in diesen Schuh hinein. Und genau der gleiche Gedanke ist es, zeichnet Paulus hier. Paulus sagt, in Christus gibt es gibt keine Unterschiede. Er zählt es auf. Ob ein Heide oder ein Jude da ist in der Gemeinde, es ist egal. Ob es zeremonielle Gewohnheiten gibt, es ist egal. Ob es kulturelle Barrieren gibt, es ist egal. Ob es soziale Unterschiede gibt, es spielt gar keine Rolle. Das Wichtigste ist, dass Christus in euch lebt und dass er Gestalt in euch annimmt. Schaut mal hier im Vers, in Kapitel 3 sind es 25 Verse. Wir nehmen vom Kapitel 4 noch den ersten dazu. In 26 Versen gebraucht Paulus oder spricht Paulus 13 Mal vom Herrn Jesus. Und immer wieder sagt er das als, manchmal als Begründung, warum wir etwas machen sollen. Aber er versucht, Christus groß zu machen. Er versucht, Christus ihnen vor Augen zu malen. Da, wo er in Kapitel 2 noch von Irrlehrern gesprochen hat, von Leuten, die versuchen, sie wegzuziehen, sie wegzubringen von Christus, wo er ihr Werk aufdeckt, so zeichnet er hier ein schönes Bild von dem, ja, was wir nacheifern können. Und er fängt an mit Töten. Es ist eine klare Absage. Tötet vollständig ab. Ein konkretes Tun. Tötet die Glieder. Das bedeutet konkrete leibliche Sünden. Wir kennen es aus Matthäus 5, wo Jesus darüber spricht, ja, wo man sein Auge und sein Arm sozusagen, wo er das bildhaft eben darstellt, dass Glieder, wenn sie uns dazu verführen zur Sünde, dass wir rigoros sein sollten, dass wir da keinen Kompromiss eingehen sollten. Und er nennt hier einige Dinge: Unzucht, Hurerei ist damit gemeint, Ehebruch, aller Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe, Unreinheit, widernatürliche Sexualität, Leidenschaft, gedanklich obszönes Begehren, die böse Begierde, Gier, mehr als Leidenschaft, was auf das aktive sexuelle Tun hinweist. Vielleicht auch die Begierde nach Macht oder nach Zerstörung und die Habsucht, das mehr haben wollen. Ich weiß nicht, was du schon einmal getötet hast oder wie groß das Tier ist. Mein Repertoire reicht oder ist eigentlich relativ klein. Ich bin mal nachts um 2:30 aufgestanden. Und wir haben uns mal auf den Weg gemacht, auf einem Hochstand, aber außer einem tollen Wetter und einem schönen Ausblick haben wir weder was gesehen, noch etwas erlegen können. Aber ich habe eine Erfahrung gemacht am Komposthaufen. Da hat sich etwas geregt. Und ich stand mit einem Spaten davor und habe es mehrmals versucht. Und dann habe ich nachgeguckt, lebt es noch? Ist es schon wirklich tot? Töten tut weh. Und ohne ein solches Töten gibt es keine Christus-Nachfolge. Ja, jemand hat gesagt, töten gehört, also töten in Anführungsstrichen, gehört zum christlichen Geschäft dazu. Ich lese mal Galater 5, dass ihr das besser versteht. Galater 5, Vers 24. Die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und den Begierden. Paulus nimmt hier kein Blatt vor den Mund und er sagt zu den Kolossern, seid in dieser Sache absolut vollständig. Geht da keine halben Sachen ein. Und ich denke, so wie ich den Text hier lese, dass diese Sünden die Kolosser noch betroffen haben. Paulus sagt, ihr wart früher Söhne des Ungehorsams. Ihr wandelt oder ihr seid gewandelt ohne Gott. Im Gegensatz dazu schreibt er in Kapitel vorher, Kapitel 2, Vers 6, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Also die Aufforderung ist, mit Christus zu wandeln, mit ihm zu leben. Und hier reiht er Dinge auf, die ein absolutes No-Go sind. Ein absolutes, da wo wir, wenn wir das mitbekommen von Geschwistern, da können wir nicht ruhig sein, da können wir nicht abwarten. Jemand hat Ehebruch begangen, naja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Sondern da sind wir auch aufgefordert. Es kommt nachher noch etwas konkreter. Neben dem Töten fordert Paulus hier auf, legt Dinge ab. Zorn. Eine fressende Gemütsbewegung. Ein Mensch verhärtet sich gegen einen anderen. In stiller Wut. Wut, Aufwallung im Affekt. Man könnte auch sagen, wilde, wütende Leidenschaft. Bosheit. Böses Ersinnen gegen einen anderen. Zerstört die Gemeinschaft. Lästerung. Schändliches Reden. Ja, zwei reden über einen dritten. Die Ehre wird verletzt. Ja, schändliches Reden, zweideutige Witze. Dinge, die unter die Gürtellinie gehen. Einander belügen. Nicht die Wahrheit sagen. Vielleicht auch nur die halbe Wahrheit sagen. Oder nicht alles sagen, kein ganzes Bild dem anderen geben. Und ich freue mich, dass wir vorher gehört haben, dass die Jugend in ihrer Woche keine Verletzungen davongetragen hat. Ich hoffe, keine äußeren, aber auch keine inneren Verletzungen. Und wenn das so ist, dann können wir von euch lernen. Ich war vor einigen Wochen beim Vortrag von Wolfgang Bunz. Einige kennen ihn, vielleicht haben auch einige sein Buch gelesen. Zumindest im Internet gibt es Videos von ihm. Sei nicht verwandt, oder? Bisschen, okay. Ja, sein Vortrag war interessant. Für mich war das Interessanteste, was er berichtet hat, und zwar, er saß im Gefängnis, hat ja ein wildes und turbulentes Leben hinter sich, hat Menschen umgebracht, ein kaltes Herz gehabt und hat dann angefangen, im Gefängnis ja die Bibel zu lesen und zu rollen und hat die Bibel dann inhaliert. Ja, der Bibelraucher wird er auch genannt. Und man hat ihn gefragt, ob es Zeiten gab oder ob es Dinge gab, die ihm, nachdem er Christ geworden war und in der Nachfolge gelebt hat, ob es Dinge gab, die ihn zurückgezogen hätten. Alte Freunde, Gewohnheiten, die er hatte. Und er hatte gesagt, es waren die Christen, die mich fast dazu gebracht haben, dass ich wieder rückfällig werde. Diese schlechten Eigenschaften, die wir manchmal noch besitzen, können oder sind für Menschen verletzend. Und Paulus schreibt hier an Menschen, die in der Gemeinde sind. Er schreibt das nicht an irgendjemand und ich denke, es betrifft auch uns. Wir sollten anziehen. Eigentlich sind es die Eigenschaften, die wir auch bei Christus vorfinden. Herzliches Erbarmen, ein Herz des Erbarmens. Jesus hatte Erbarmen, Güte, ein freundliches, helfendes Tun, Demut, wenig oder nichts von sich zu denken, Milde oder Sanftmut, ja, wohltuende Milde oder mitfühlendes Handeln, dem anderen zur Seite stehen, Geduld, können wir auch mit ein langer Mut oder langer Atem übersetzen, einander ertragen, wo Enttäuschung und Verletzung da sind, wo Menschen vielleicht Dinge tun, die wir nicht verstehen, gegenseitig vergeben, da ist da nötig, wo es Grund zur Klage gibt. Und wir haben das heute früh schon gehört und wir erleben das, glaube ich, regelmäßig in der Familie, dass es notwendig ist, sich gegenseitig zu vergeben. Die Liebe über alles. Ja, soll die Liebe wie ein Band sein, wie ein Schutz, wie ein Fassadenanstrich von unserem Haus. Der Friede Christi regiere in unserem Herzen. Und wir sollen dankbar sein. Ja, was ist die Anwendung? Ich habe darüber nachgedacht und mir ist eingefallen, dass wir uns heute Abend treffen. Und ich fand, diese Punkte sind eigentlich auch zutreffend auf diese Sache. Suchen und trachten wir nach dem, was im Himmel ist. Unser Umgang miteinander soll von Erbarmen und Güte zeugen. Wir ertragen uns und vergeben uns. Die Liebe Christi hält uns zusammen. Wir möchten uns vom Frieden Christi leiten lassen und dankbar sein. Mit dir werde ich noch fertig. Was in einem Streit hart klingt, sieht bei Jesus ganz anders aus. Ich denke, jeder weiß, wo es Dinge gibt, die er abzulegen hat. Eigenschaften, die vielleicht ihn betreffen. Etwas, was ihn persönlich betrifft. Sucht euch eine Eigenschaft heraus, wo ihr sagt, das hat der Herr Jesus in seinem Leben gezeigt. Und dem möchte ich nacheifern. Ich möchte ganz bewusst in dieser kommenden Woche Demut oder Vergebung oder auf herzliches Erbarmen oder aufeinander ertragen. Ich glaube, in der Familie kann man das ganz gut üben, wenn man sich das vornimmt. Nehmt euch etwas Konkretes vor und dann schenkt Gott Jesus ist da und er möchte uns helfen. Er möchte uns verändern. Kommen wir zum dritten Punkt. Christus Wohnsitz in uns. Ab Vers 16 bis Kapitel 4, Vers 1. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, indem ihr in aller Weisheit euch gegenseitig lehrt und ermahnt mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, Gott singend in eurem Herzen, in Gnade. Und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, danksagend Gott, dem Vater durch ihn. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich geziemt im Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Ihr Knechte, gehorcht in allem eurem Herrn nach dem Fleisch, nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens den Herrn fürchtend. Was irgend ihr tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht dem Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn die Vergeltung des Erbes empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Jesus Christus. Denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat, und da ist kein Ansehen der Person. Ihr Herren, gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Das Wort Christi soll in mir wohnen. Wir sollen uns gegenseitig lehren und ermahnen und dem Herrn singen. Wenn man jetzt den Epheserbrief daneben legen würde und den Vers in Epheser 5, Vers 18 lesen würde, da heißt es, berauscht euch nicht voll Wein, woraus ein Leben der Unordnung entspringt, sondern werdet voll Geistes. Und dann die Auswirkungen, wenn man ein Leben im Geist führt, sind die gleichen, die ab Vers 17 folgen. Das eine oder andere Thema, also das Thema Familie und Ehe, wird im Epheserbrief ein bisschen ausführlicher behandelt, aber es eigentlich genau, sind genau die gleichen Auswirkungen. Das heißt, das Wort, wenn wir das Wort Christi in uns wohnen lassen, dann ist es auch, dass wir diese Hilfe haben, dass der Geist Gottes in uns wohnt. Dass wir nicht auf uns selber gestellt sind, sondern dass Gott uns jemand zur Seite gibt, der uns hilft. Das Wort Christi soll in mir wohnen. Das Wort Christi, die Bibel, seine Worte sollen wohnen, also bleibend da sein. Das Daheimsein des Wortes Gottes bei uns. Das Wort Christi bestimmt bei mir alles. Jesus sagt es in Johannes 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und Jesus gebraucht es auch an anderen Stellen im Johannesevangelium, dieses Bleiben, in mir bleiben, dass wir sein Wort lesen, dass wir es verinnerlichen, dass wir darüber nachdenken, dass wir es auswendig lernen, dass wir mit anderen darüber sprechen. Paulus ermutigt hier, dass wir uns gegenseitig lehren und ermahnen. Und ich glaube nicht, dass er das hier in dem Zusammenhang bringt, dass wir uns, wie er ein paar Verse vorher beschreibt, dass wir uns ertragen und vergeben sollen. Also wenn du jemand lehrst und ermahnst und der andere muss dich ertragen und dir nachher vergeben, dann war es wahrscheinlich der falsche Weg, den du gewählt hast. Wir haben das schon mehrfach darüber gesprochen, wie wir uns gegenseitig ermahnen, man könnte ermutigen sagen, in der Nachfolge anspornen. Wie wir das machen können, dass wir uns gegenseitig belehren. Ich finde es schön, dass wir Hauskreise haben. Nicht jede Gemeinde hat es, nicht jede Gemeinde pflegt es, aber ich finde, es ist etwas Schönes, wo auch eine gegenseitige Belehrung stattfindet. Ja, aber auch im Gespräch untereinander soll Gottes Wort Thema sein. Sollen wir uns lehren lassen? Und vielleicht, wenn du nicht genau weißt, wie du vorzugehen hast, den anderen zu belehren, ist es vielleicht das Einfachste, wenn du selber erzählst, was du mit Gott erlebt hast. Weil das ist eigentlich immer packend. Wenn du erzählst, was du in deiner stillen Zeit gelesen hast, wenn du erzählst, was für eine Erfahrung oder für eine Gebetserhörung du mit Gott erlebt hast, dann zeigst du eigentlich, schau mal, Gott oder Christus wirkt in meinem Leben. Er ist derjenige, der in mir wohnt und der mich verändert. Und es ist eine Form der Belehrung, aber das nehmen die meisten Leute eigentlich immer positiv an. Viel besser, wenn man mit dem erhobenen Zeigefinger kommt oder meint oder kritisiert, was die anderen nicht so machen. Und ermahnen, ich denke, da können wir auch darin wachsen, dass wir uns gegenseitig ermahnen, ermutigen. Und nicht immer ist es vielleicht so, dass wir das positiv aufnehmen. Wenn man angesprochen wird oder angestupst wird, dann wacht man vielleicht auch erstmal auf. Da muss man erstmal analysieren, stimmt es überhaupt oder nicht? Ist es wirklich wahr? Und dass wir da auch dem anderen, dass wir drüber nachdenken. Weil wenn der Friede Christi in uns herrscht, wenn die Liebe uns miteinander verbindet, dann haben wir etwas Gewinnendes für den anderen übrig. Dann geht es nicht darum, den anderen klein zu machen oder von der Bahn zu bringen, sondern im Lauf den anderen zu motivieren. Und hier heißt es noch, wir sollen singen. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich das nicht so befolge. Also zumindest nicht in dem Maße, wie man das vielleicht machen sollte. Aber wir haben eine Tochter und die singt eigentlich Lieder. So während dem Arbeiten fängt die an, ein Lied zu singen aus der Kinderstunde. Und dann auf einmal sind meine Gedanken nicht mehr irgendwo, sondern dann denke ich darüber nach. Und sie kennt einige Lieder, die sie auswendig kann. Und manchmal nutzen wir auch die Autofahrt, um Lieder zu singen. Das ist, denke ich mal, ein guter Weg. Aber hier heißt es, wir sollen singen. Psalmen, denke auch die Psalmen, die niedergeschrieben sind, die Menschen verfasst haben. Loblieder, Lieder, die Gott groß machen, die ihn ehren, die ihn in den Mittelpunkt stellen. Und geistliche Lieder, Lieder, die Menschen geschrieben haben, weil sie etwas erlebt haben, weil sie Not waren, weil sie etwas von dem, was sie ja mit Christus erlebt oder verarbeitet haben, in diesem Lied auch niedergeschrieben haben. Dass wir es in unserem Herzen singen, in Gnade. Als Menschen, denen vergeben wurde und die aus freien Stücken diese Lieder, diese Texte singen können. Paulus ermutigt, alles, was wir tun, im Wort oder Werk, soll im Namen des Herrn Jesus geschehen. Man könnte sagen, im Auftrag von Jesus. Und wir können reflektieren, ist alles, was ich tue, im Auftrag von Jesus? Ist alles, was ich entscheide, was ich plane, was ich tue, im Auftrag von ihm? Ich denke, es ist ein gutes Richtmaß, das wir selber beurteilen können. Und dass wir wissen können, dass Jesus an uns arbeitet und dass wir ihm großen Dank schulden. Ja, und das andere, was jetzt kommt, das will ich eigentlich ausklammern. Wo Christus im Herzen wohnt, gelten seine Prinzipien in der Ehe, Familie, Arbeit und sozialem Gefüge. Das eine oder andere haben wir schon in der Predigt gehört und lass es jetzt einfach mal so stehen. Es sind auch Aufforderungen oder sind Folgen von dem, dass Jesus in unserem Herzen wohnt. Wenn er wohnt, dann möchte er, dass wir diesen Dingen nachkommen. Und da werden die Frauen angesprochen, die Männer werden angesprochen, die Väter werden angesprochen, die Kinder werden angesprochen und Arbeitnehmer und Arbeitgeber werden angesprochen. Also mindestens in einer Gruppe findest du dich wieder. Ja, und abschließend möchte ich uns ermutigen, nimm von deinem doppelten Wohnsitz Gebrauch. Trachte nach dem Himmlischen, weil Christus dein Leben ist. Lass dich verändern zu Christus hin, weil er in dir wohnt.